Seit einigen Jahren läuft in China ein Versuch. In diesem Versuch werden Menschen nach einem sozialen Bewertungssystem erfasst. Die Idee dahinter ist eigentlich ganz einfach. Wer sich gut verhält, wird belohnt. Wer der Gemeinschaft schadet, wird bestraft. Das Ganze muss man sich so wie ein Belohnungssystem, ein Punktesystem vorstellen. Alle bekommen zu Beginn 1000 Punkte gesetzt. Und dann geht's los. Wenn du dich sozial engagierst, wenn du in irgendeiner Weise dich um bedürftige Menschen kümmerst oder Geld spendest, bekommst du Bonuspunkte. Wenn du aber Bestechungsgelder annimmst, Steuern hinterziehst, zu viel Alkohol kaufst oder gar straffällig wirst, werden dir Punkte abgezogen. So ähnlich vielleicht wie bei der Schufa, wo alle nachgucken können, die deine Berechtigung haben, wenn du dir irgendwas anschaffen willst, ob du da noch genug Geld, ob deine Bonität stimmt, sozusagen. Menschen, die eine hohe Punktzahl erreichen, kommen dann schneller an Wohnungen, schneller an Autos, Studienplätze, Reisetickets und Ähnliches. Menschen mit einer niedrigen Punktzahl dagegen müssen Nachteile in Kauf nehmen. Auf diese Weise soll Korruption, Kriminalität und ganz allgemein auch unsoziales Verhalten eingeschränkt werden. Beziehungsweise positiv ausgedrückt, ein Verhalten, das der Gemeinschaft dient, soll gefördert werden. Ich sag mal, beim ersten Hinhören hört sich das gar nicht so schlecht an und leuchtet auch ein. Wir wollen doch alle, dass gutes Verhalten belohnt wird. Und niemand möchte, dass sich asoziales und kriminelles Verhalten lohnt. Aber ich weiß nicht, ob ihr mir irgendjemanden nennen könntet, der sagt, wow, das ist mal ein System, das unterschreibe ich, da mache ich mit. Für viele ist doch diese Vorstellung eher ein Horror. Man wird ständig überwacht, ständig bewertet, man muss absolut in der Spur laufen, jede Kleinigkeit wird registriert. Big Brother is watching you. Ich denke, diese Art entspricht nicht unserem freiheitlichen Wertesystem. Interessanterweise ist es aber so, dass genau diese Vorstellung in den Köpfen der Menschen von Gott ist. Irgendwie ist da tief so etwas in unser religiöses Empfinden geprägt, dass wenn es einen Gott gibt, er die Guten belohnt und die Schlechten bestraft. Aber wenn man darüber tiefer nachdenkt, bedeutet das doch, dass Gott irgendwo sitzt und jede Handlung irgendwie registriert und als nächstes bewertet und daraus dann irgendwelche Konsequenzen, die entsprechenden nämlich, ableitet. Die Religion der meisten Menschen sieht doch so aus, dass sie davon ausgehen, dass man sich den Himmel in irgendeiner Weise durch gute Taten verdienen kann oder vielleicht sogar verdienen muss. Und dann ist es genau so, dass sie das, was sie an diesem chinesischen Sozialexperiment ablehnen, von Gott her erwarten. Zumindest, wenn man diese Art von Religion zu Ende denkt. Religion, und ganz gleich, ob sie christlich, muslimisch, hinduistisch oder was auch immer ist, basiert bei der weit überwiegenden Mehrzahl der Menschen auf solch einer Art Punktesystem. Als ging es um eine Leiter, die man immer höher erklimmen muss. Und je weiter ich nach oben klettere, kann ich irgendwann an die Himmelstür anklopfen, dahin gelangen und vielleicht wird sie mir dann sogar geöffnet. Doch jetzt kommt's. Was wir an Weihnachten feiern, ist im Grunde das Ende dieser Art von Religion. Weihnachten heißt nämlich, es ist nicht mehr nötig, eine imaginäre Leiter zum Himmel hinaufzuklettern, sondern, um im Bild zu bleiben, Gott selbst kommt auf dieser Leiter heruntergestiegen. Er kommt uns entgegen. Er wird ein Mensch unter Menschen. Weihnachten ist das Fest, das Gott nicht nur für eine moralische und religiöse Elite haben will. Also für Menschen, die mindestens 2000 Punkte auf ihrem Konto haben. Nein, man kann durch Jesus mit Gott in Berührung kommen, selbst wenn man einen sehr niedrigen Punktestand hat. Und, das ist die Kehrseite dieses Gedankens, man kann ihn auch mit einer sehr hohen Punktzahl verpassen. Ich weiß, das klingt erstmal verstörend. Aber das Neue Testament ist voll von diesen Geschichten und mit niemandem ist Jesus so stark aneinander geraten wie mit Menschen, die in ihrem Sozialranking, sage ich mal, eine erstaunlich hohe Punktzahl hatten. Weihnachten stellt alle üblichen Beurteilungssysteme auf den Kopf. Beim Christsein geht es nämlich nicht darum, dass Menschen sich irgendwie zum Göttlichen aufschwingen, sondern es geht um einen heruntergekommenen Gott. Einer, der heruntergekommen ist, um mit uns Gemeinschaft zu haben, ganz gleich, wie viele Punkte wir auf unserem Konto haben. Und dazu wieder eine Geschichte. Sie steht im 19. Kapitel des Lukas. Doch kurz zuvor noch etwas anderes. Das ist ja top. Hier habe ich eine richtig gute Aussicht. Na, ich glaube, die habe ich mir verdient. Das war doch mal richtig was für mich. Man muss halt ein bisschen schlauer sein als die anderen, ein bisschen cleverer und dann kann man sich schon Vorteile erwirtschaften. Tja, da waren die, die mich eigentlich überhaupt nicht hier vorlassen wollten. Ich bin da irgendwie mit denen aneinander geraten, das sieht man vielleicht hier. Ich habe da noch einen kleinen Schmarren weggetragen. Irgendwie wollten die mich nicht. Also, ich war ganz freundlich. Ich habe gesagt, kann ich mal bitte durch? Ich möchte auch diesen Jesus sehen, der sollte heute hierher kommen. Und die, was haben die gemacht? Die haben mich nur zurückgedrängt. Weggestoßen haben die mich. Ich weiß überhaupt nicht, was das soll. Na okay, also es ist schon so, die sind sauer auf mich. Also, okay, ich nehme Zoll ein für die Römer. Und dann kommen sie und sagen, oh, du bist ein Kollaborateur, du arbeitest mit der Besatzungsmacht zusammen. Ja, okay, stimmt in gewisser Weise, aber hallo? Die verkaufen doch auch ihr Getreide an die römischen Besatzungsmacht. Was ist denn da jetzt so heftig dran? Was ist denn da so schlimm dran? Naja, auf jeden Fall wollten die mich nicht dann durchlassen. Aber ich war so schlau, bin erstmal vorausgerannt und habe dann diesen wunderschönen Feigenbaum gefunden. Nichts wie rauf und jetzt habe ich den besten Durchblick, den man überhaupt nur haben kann. Also, ich sehe, was hier los ist. Ich habe alles im Überblick. Die Straße, die Leute. Und das Gute ist, mich sieht hier oben keiner. Ich bin höher, aber dieses Dickicht, das verrät mich nicht. Ich habe einen guten Blick, aber die anderen können mich nicht sehen. So soll es sein. Genau. Ah. Oh, ich glaube, da kommen sie schon. Oh, das ist Jesus. Und dahinter ein ganzer Tross von Leuten. Das sind 40 Leute oder noch mehr. Wow, die sollten wissen, wenn er hier vorbeikommt, habe ich die beste Sicht. Ich kann sogar sehen, ob sein Mittelscheitel gerade ist. Ja, oh, jetzt kommen sie. Kommen immer näher. Oh, sie kommen immer näher. Der hält an. Der guckt hoch. Oh, und was jetzt? Er spricht mich an. Lukas 19. Und er, Jesus, ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus. Der war ein Oberer, der Zöllner, und war reich. Und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Zachäus war ein Mann, der in einem sozialen Bewertungssystem einen ziemlich niedrigen Punktestand hatte. Zöllner zu sein, ist heute ein sehr ehrenwerter Beruf. Zur Zeit Jesu doch galten die Zöllner als Abschaum. Das fängt damit an, dass sie mit den Römern zusammenarbeiteten. Die Römer, das waren diese verhasste Besatzungsmacht, gewalttätig, brutal. Und man konnte sich nicht wirklich gegen sie wehren, aber man versuchte, sie zu meiden, wo es nur ging. Und auf gar keinen Fall arbeitete man mit ihnen zusammen. Wer das tat, wurde sozial geächtet. Und das wiederum brachte die Zöllner dazu, zusätzlich zum von Rom verordneten Zoll noch einen saftigen Aufschlag zu erheben, der dann in die eigene Tasche der Zöllner floss. Wenn schon sozial geächtet, dann auch bitte mit Grund. Und hier sehen wir, wie fragwürdig so ein Punktebewertungssystem ist, das es ja nicht nur in China probeweise gibt, sondern dass die meisten von uns irgendwo in ihrem Herzen tragen. Denken wir mal darüber nach. Zachäus, heißt es, war klein von Gestalt. Ich weiß nicht, ob ihr kleinwüchsige Menschen kennt. Frag mal diese kleinwüchsigen Menschen, wie andere Menschen auf ihre Kleinwüchsigkeit reagieren. Viele machen irgendwie einen Bogen um sie, meiden sie, meist aus Unsicherheit, wie man denn so jemanden begegnen soll. War es vielleicht auch das Schicksal des Zachäus, dass man ihn von früh auf irgendwie gehänselt hat, verspottet hat, bemitleidet hat und dass auch er gemieden wurde wegen seiner kleinen Gestalt? Dass er sich als Außenseiter deswegen schon früh entschied, mit den Römern zusammenzuarbeiten, weil die ja händeringend Leute suchten. Und dann folgte ein sich immer wieder und immer weiter verstärkender Kreislauf von Abgrenzung und Ausgrenzung. Zachäus arbeitet mit den Römern zusammen, also wurde er gemieden. Er wurde gemieden, also rächte er sich und erhöhte die Zollgebühren. Das führte wieder darum, dass man ihn erst recht hasste. Und als Jesus, der berühmte Rabbi, in diese Stadt kommt, machen die Leute sich ein Vergnügen daraus, den kleinwüchsigen Zachäus nicht nach vorne zu lassen, ihm mal die Ellbogen zu zeigen, ihm zu zeigen, wer hier Herr im Ring ist und wer hier die Schnauze zu halten hat. Der sollte Jesus nicht zu sehen bekommen. Kinder bitte nach vorne, Erwachsene in die 2. bis 10. Reihe und Zöllner ganz hinten anstellen bitte. Und er, Zachäus, lief der Menge voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Zachäus hatte schon sehr früh Überlebensstrategien entwickelt. Die Leute lassen ihn nicht durch, also läuft er den Weg voraus, wo die große Menge noch nicht ist. Und weil er weiß, wenn die Leute da sind, dann werden sie ihn wieder nach hinten schubsen. Also klettert er auf einen Maulbeerfeigenbaum. Es heißt hier, er wollte ihn, Jesus, sehen. Und das ist spannend, dass gerade er, ein Mensch, der in den Augen der anderen einen sehr niedrigen Punktestand hatte, Jesus sehen will. Ich denke nicht, dass es einfach nur schlichte Neugier war. Also wenn da irgendwie ein rosa Elefant oder eine lila Kuh oder irgendwas durch die Stadt getrieben worden wäre, dann wäre es vielleicht Neugier gewesen. Aber das hätte wahrscheinlich Zachäus nicht in Kauf genommen, sich deswegen derart lächerlich zu machen. Zachäus aber, und so heißt es, begehrt, Jesus zu sehen. Und in diesem Wort Begehren steckt so viel mehr als reine Neugier. Es ist die pure, es ist die nackte Sehnsucht, die Zachäus auf diesen Maulbeerfeigenbaum steigen lässt. Und es heißt, und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Maulbeerfeigenbäume sind, so Wikipedia, nicht nur sehr hoch, also eine ganze Ecke höher als das hier, und sie sind auch belaubt. Also ziemlich ideal. Sie haben einen kräftigen Stamm, man kann gut dran hochklettern, man kann sich dort drin aufhalten und man wird nicht gesehen. Also unser Ficus Benjamini ist übrigens auch eine Feige. Ficus sind die Feigen. Der Maulbeerfeigenbaum ist Ficus sycomorus, für alle, die sich da irgendwie botanisch interessieren. Und Zachäus schlägt mit seiner Wahl dieses Ficus sycomorus zwei Fliegen mit einer Klappe. Zum einen kann er, wenn er einen geeigneten Ast findet, Jesus gut sehen. Und zum anderen kann er sich darin gut verstecken. Sehen, aber sich nicht sehen lassen. Das ist ein weit verbreitetes religiöses Konzept. Erstmal nur gucken. Nicht anfassen. Nur gucken. Und das ist auch erstmal völlig okay. Es gibt im Leben viele Dinge und Gründe, sich in religiöser Hinsicht in einem Maulbeerfeigenbaum zu verstecken. Weil man erst einmal gucken und sich Zeit nehmen will, bevor man sich in irgendeiner Art und Weise zeigt. Das ist, wie gesagt, völlig in Ordnung. Nur müssen wir wissen, Jesus sieht uns auch in einem noch so dicht belaubten Maulbeerfeigenbaum. Als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm, Zachäus, komm herunter. Und das ist eine Schlüsselerfahrung, die viele machen, die beginnen, sich mit Jesus in irgendeiner Weise zu beschäftigen. Die irgendwo auf einem Maulbeerfeigenbaum sitzen und sich vielleicht nur ganz intellektuell erstmal mit der Person Jesu auseinandersetzen. So wie Lee Strobel, ein preisgekrönter Gerichtsreporter der Chicago Tribune. Ich weiß nicht, wer von euch den Film kennt. Der Fall Jesus basiert auf einem Buch, das er selbst geschrieben hat. Er war Atheist und als seine Frau sich dem christlichen Glauben zuwandte, da setzte er sich dran und schrieb ein Buch, in dem er mit all seiner journalistischen Finesse Stück für Stück widerlegen wollte, was die Bibel über Jesus sagt. Bei dem Schreiben des Buches ist er Christ geworden. In dem Moment, in dem wir beginnen, uns mit Jesus Christus zu beschäftigen, kommt es früher oder später zu dem Punkt, an dem wir spüren, er sieht uns. Und er spricht uns an. Zachäus, sagt Jesus. Er nennt ihn beim Namen. Im Christentum geht es nicht darum, wo wir auf der Leiter stehen und wie wir im allgemeinen Punktebewertungssystem abgeschnitten haben. Es geht darum, dass Jesus uns anschaut, uns beim Namen nennt und ein Gespräch mit uns beginnt. Und das erlebt Zachäus hier. Steig eilend herunter, sagt Jesus, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Ich muss. Wo sich die Augen eines Menschen derart sehnsüchtig an ihn heften, wo ein menschliches Herz mit einem derart brennenden Verlangen nach ihm Ausschau hält, da muss Jesus einkehren. Egal wie hoch oder niedrig sein Ranking oder sein religiöser Punktestand auch sein mag. Und damit sind wir mitten in dem Geheimnis von Weihnachten. Jesus musste auf diese Welt kommen, musste unter uns Wohnung nehmen, weil es in dieser Welt trotz aller Dunkelheit und trotz allem, was im Argen liegt, immer noch oder vielleicht gerade deswegen jede Menge Sehnsucht und brennendes Verlangen nach ihm gibt, nach einem Heiland, wie es in der Weihnachtsgeschichte heißt, nach einem Messias, wie die Juden es nennen. Die Titel sind austauschbar, die Sehnsucht dahinter ist die gleiche, dass da einer kommt und unser Dunkel hell macht. Da sie das sahen, murrten sie alle und sprachen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Bei einem Sünder ist er eingekehrt. In einem alten Weihnachtsgebet heißt es, als die Nacht am dunkelsten war, bist du Gott vom Himmel herabgestiegen und hast Wohnung genommen als Mensch unter Menschen. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Du musst nicht die Leiter immer wieder neu hochklettern, hinaufklettern, sondern Gott ist in Jesus vom Himmel herabgestiegen. Und das ist die gute Nachricht für Menschen wie Zachäus. Freilich ist diese Nachricht auch ziemlich verstörend für alle, die sich schon ein Stückchen weiter auf der Leiter nach oben wähnten. Man muss sich das mal bildlich vorstellen. Da klettern die Leute diese Leiter immer weiter hinauf, während direkt neben ihnen jemand die Leiter herabsteigt. Und eigentlich gehen sie direkt aneinander vorbei. Jesus ist gekommen, um Menschen zu suchen, die voll Sehnsucht nach einem Heiland sind. Menschen wie auch Zachäus. Zachäus aber trat herzu und sprach zu dem Herrn, siehe Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Die Tatsache, dass Jesus bei Zachäus einkehrt, löst in seinem Leben eine Revolution aus. Vielleicht liegt es daran, dass er zum ersten Mal in seinem Leben bedingungslose Annahme erfährt. Dass er zum ersten Mal, so weit er zurückdenken kann, den Eindruck hat, Jesus stößt mich nicht weg. Im Gegenteil, er will Gemeinschaft mit mir haben. Ich bin für ihn so, wie ich bin. So, wie ich bin. Okay. Er erwartet nicht, dass ich die Leiter zu Gott immer höher hinaufklettere, sondern er ist auf dieser Leiter zu mir heruntergekommen. Ich muss keine religiösen und moralischen Klimmzüge machen, sondern was ihm genügt, ist die Sehnsucht, sind die suchenden Augen, mit denen ich nach ihm Ausschau halte. Und dann merke ich, ich bin ja seines Sehens würdig. Ich bin ja seine Sehenswürdigkeit. Und interessanterweise ist genau dies die Erfahrung des bedingungslosen Angenommenseins, die im Leben des Zachäus alles verändert, alles auf den Kopf stellt. Dass Jesus nicht kommt und sagt, lieber Zachäus, nun bin ich heute bei dir in dein Haus eingekehrt, aber das ist dir ja wohl klar, was sich von heute an ändern muss. Meine Erwartung an dich ist, dass du erstens, zweitens und drittens, und eben das passiert nicht. Jesus kehrt bei Zachäus zu Hause ein und isst und trinkt mit ihm und es erfolgt kein einziges Wort in diese Richtung. Nichts, nothing, nada. Es ist einfach nur Liebe, die Zachäus erfährt. Und Liebe heißt, ich will mit dir zusammen sein. Und bedingungslose Liebe heißt, ich will mit dir zusammen sein, ohne dass du dazu irgendetwas tun oder absolviert haben musst, außer dass du mich an deinen Tisch einlädst. Als Zachäus diese Erfahrung macht, ändert das interessanterweise alles in seinem Leben. Man kann das das Paradox der Veränderung nennen. Eine echte, eine tiefgreifende, an die Wurzel unseres Herzens heranreichende Lebensveränderung passiert nicht durch Gebote, nicht durch Befehle und Aufforderungen und schon gar nicht durch Nörgelei oder Drohung. Auf diesem Wege können wir immer nur äußere Veränderungen bei einem Menschen hervorrufen. Echte, tiefgreifende Veränderungen in meinem Leben geschehen nur dort, wo ich mich ganz und gar angenommen fühle. Wo ich merke, der oder die andere möchte mit mir zusammen sein, und zwar so, wie ich bin. Das ist das Paradox der Veränderung. Ich verändere mich nur dort, wo ich mich bedingungslos geliebt fühle. Ich verändere mich nur dort, wo ich mich nicht ändern muss. Zachäus hat Zeit seines Lebens den Eindruck gehabt, er müsse eigentlich ein anderer sein, um okay zu sein. Nicht so klein, nicht so römerfreundlich, nicht so betrügerisch. Und Jesus will nur mit Zachäus zusammen sein. Punkt. Aus. Nur mit ihm zusammen sein. Und durch diese Erfahrung bedingungsloser Liebe erfährt sein Leben eine völlige Kehrtwendung. Aus dem Menschenverächter wird ein Menschenfreund. Aus dem, der andere betrog, wird einer, der um Verzeihung bittet und reichlich austeilt. Zachäus leistet mehr als Wiedergutmachung. Er leistet mehr, als man von ihm verlangen kann. Zachäus tut Dinge, die Jesus mit keinem Wort von ihm gefordert hat. Zachäus ist geradezu maßlos in seinem Bedürfnis, seine Dankbarkeit und seiner Freude Ausdruck zu verleihen. Seiner Freude darüber, dass er bei dem Sohn Gottes das gefunden hat, was ihm die Menschen Zeit seines Lebens verweigert hatten. Bedingungslose Annahme und Zuwendung. Jesus aber sprach zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Nicht nur dem Zachäus. Auch die Menschen um ihn herum profitieren von diesem Geschehen. Erst die Menschen in seinem Nahbereich, dann, sage ich mal, in sich immer weiter ausbreitenden Kreisen, so ähnlich wie wenn man einen Stein ins Wasser wirft in einen ruhigen See, und sich die Kreise ausbreiten. Wenn Jesus bei einem Menschen einkehrt, dann bleibt es nie folgenlos. Liebe verändert alles. Zachäus hat die Erfahrung bedingungsloser Liebe gemacht und kann anschließend gar nicht anders, als diese Erfahrung weiterzugeben. Weihnachten ist das Fest, dass Gott in Jesus Christus mit uns Gemeinschaft haben möchte. Sehr persönlich und sehr konkret, mit mir und mit dir. Ob wir oben oder unten auf der Leiter stehen, ob wir bei anderen Menschen hoch angesehen sind oder nicht, alles, was wir brauchen, ist die Sehnsucht nach Heil in unserem Leben. Die Sehnsucht, dass Gott es auch in unserem Leben hell machen will. Denn des Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Und dafür reicht es, den Saum seines Gewandes zu berühren.